Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. In dieser Weihnachtssendung beleuchte ich eine besonders feierliche Stelle der Kirchenmusik. Et incarnatus est, auf Deutsch, und ist Fleisch geworden. An Weihnachten, dem Fest der Menschwerdung, feiern Christen, dass Gott als Mensch in die Welt tritt. In der Liturgie knien Priester und Gläubige nieder, sobald im Credo die Worte Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est gesprochen oder gesungen werden. Diese Worte erfuhren über die Jahrhunderte hinweg eine stets besondere musikalische Behandlung. Renaissance-Komponisten wie Palestrina vertonten sie klar verständlich, damit das Bekenntnis zur Fleischwerdung deutlich zu hören war. In barocken und klassischen Messen wurde es Brauch, das Et incarnatus est als eigenen Abschnitt im Credo hervorzuheben. Häufig verlangsamt sich das Tempo, die Tonart wechselt ins Sanfte oder Moll und die Musik nimmt einen innigen, fast weihnachtlich verklärten Charakter an. Heute wollen wir in 7 Messvertonungen aus Barock, Klassik und Romantik hören, wie verschiedene Komponisten dieses Et incarnatus est gestalten. Theologisch inspiriert und doch in ganz eigener musikalischer Sprache. Wir betrachten Werke von Bach über Haydn, Mozart und Beethoven bis Schubert und Bruckner. Dabei fragen wir auch, wie gläubig waren diese Komponisten und spiegelt sich ihr persönlicher Glaube in ihrer Musik? Johann Sebastian Bach schuf gegen Ende seines Lebens ein Opus Summum, die Messe in H-Moll. Dieses monumentale Werk, von ihm selbst große katholische Messe genannt, enthält das vollständige Messordinarium. Obwohl Bach Lutheraner war, vertonte er das lateinische Ordinarium mit größter Sorgfalt und Symbolik, als überkonfessionellen Beitrag zur Kirchenmusik. In dieser Messe nimmt Bach das Et incarnatus est als eigenständigen, langsamen Chorsatz ins Credo auf. Ursprünglich gehören die Worte zum Duett Et in unum Dominum, doch Bach lässt sie separat vom Chor singen, um ihnen besonderes Gewicht zu geben. Diese Passage war vermutlich das letzte größere Stück, das Bach komponierte. Man spürt darin seine tiefe Frömmigkeit und sein Staunen über das Geheimnis der Menschwerdung. Musikalisch herrscht in Bachs Et incarnatus est eine gedämpfte, innige Stimmung. Die Tonart H-Moll klingt dunkel und ernst. Der Choral entfaltet sich langsam, fast fragend. Interessanterweise umfasst der Satz exakt 49 Takte, 7 mal 7. Die Zahl 7 steht in der christlichen Symbolik für Vollendung. Hier vielleicht für die Verbindung von Himmel, Heiliger Geist und Erde, Jungfrau Maria. Bach war bekannt für symbolische Zeilenstrukturen, besonders in späten Werken. Er selbst war zutiefst gläubig und unterschrieb viele Partituren mit Soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre. Seine Messe in H-Moll gilt als musikalisches Glaubensbekenntnis und als Krönung seines Lebenswerks. Diesen Ausschnitt hören wir nun in einer Aufnahme mit dem Chor und Orchester der Johann Sebastian Bach Stiftung unter der Leitung von Rudolf Lutz. Musik Joseph Haydn komponierte zahlreiche Messen, vor allem für die Familie Esterházy. 1796, nach einigen Jahren Pause, schrieb er eine seiner bedeutendsten späten Messen, die Messe in C-Dur, bekannt als Missa in Tempore Belli oder Paukenmesse. Sie entstand in unruhigen Zeiten während der Kriege gegen Napoleon, daher der Beiname Messe in Zeiten des Krieges. Im Credo dieser Messe folgt auf den lebhaften polyphonen Beginn Credo in unum Deum bei Et Incarnatus Est ein deutlicher Wandel. Haydn drosselt das Tempo zum Largo und moduliert überraschend nach C-Moll, was einen Schatten von Demut und Ernst über die Musik legt. Sie wird leiser und intimer. In der Paukenmesse lassen zudem alle vier Solostimmen nacheinander das Et Incarnatus Est erklingen. Sopran, Alt, Tenor und Bass tragen jeweils einen Teil des Textes solistisch vor. Begleitet wird dieses Quartett von weichen Streichern und einem reduzierten Orchester mit sparsamen Bläsereinsätzen. Bei der Uraufführung standen tatsächlich kaum Holzbläser zur Verfügung, was dem Klang einen dunkleren, schlichteren Charakter gab. Haydns persönlicher Glaube und Demut waren trotz seines mitunter weltmännischen Lebens am Hof tief verwurzelt. Er sah sein Talent als Gottesgeschenk, für das er einst Rechenschaft ablegen müsse. Diese Haltung spürt man im innigen Et Incarnatus Est der Paukenmesse. Die Musik deutet das große Wunder mit schlichten, aber tief empfundenen Tönen aus. Er selbst bemerkte einmal über sein Schaffen: Nie war ich so fromm wie während der Komposition der Schöpfung. Ich kniete jeden Tag nieder und bat Gott um Kraft für mein Werk. Unter viele seiner Partituren setzte er die Widmung Laus Deo, Lob sei Gott. Wir hören nun diesen Abschnitt in einer Aufnahme der New York Philharmonic und des Norman Scribner Chors mit den Solisten Gwendolyn Kilbrew, Michael Devlin, Patricia Wells und Alan Titus unter dem Dirigat von Leonard Bernstein. als nächstes wenden wir uns Mozarts großer Messe in C-Moll zu. Diese Messe, 1782-83 in Wien komponiert, blieb unvollendet und gilt dennoch als eines von Mozarts größten geistlichen Werken. Mozart hatte seiner frisch angetrauten Frau Konstanze versprochen, zum Dank für ihre Genesung eine Messe zu schreiben und sie in Salzburg als Solistin vorzustellen. Er reiste im Herbst 1783 mit Konstanze nach Salzburg und führte dort Teile der Messe erstmals auf. Konstanze sang dabei den virtuosen Sopranpart im Et Incarnatus Est. Dieser Sopransolo mit obligater Flöte, Oboe und Fagott ist zu Recht legendär. Mozart entfaltet hier einen innigen Dialog zwischen der menschlichen Stimme und den Himmelsinstrumenten, die man gern als Engel oder den Heiligen Geist deutet. Ein schwebender Sechs-Achtel-Takt verleiht der Musik einen pastoralen Klang. Die Stimmung erinnert an Mozarts Opernarien, aber in verklärter geistlicher Form. Höchst anspruchsvoll, doch ohne weltliche Theatralik. Die Sopranmelodie windet sich kunstvoll in die Höhe, umspielt von zarten Figuren der Holzbläser. Ein Spiel zwischen Himmel und Erde. Auf De Spiritu Sancto setzt Mozart einen bezaubernden Triller und kaskadenartige Läufe in der Stimme, als entfalte sich in diesem Moment ein Wunder. Dann folgt Ex Maria Virgine aus Maria der Jungfrau mit einer schlichten, reinen Melodielinie, fast wie ein Wiegenlied. Schließlich Et Homo Factus Est. Hier hält die Sopranistin inne und das Orchester weicht in ferne Harmonien aus, bevor die Solostimme das Homo Factus Est leise verklingen lässt. Dieses Et Incarnatus Est hat Hörer seit Jahrhunderten in seinen Bann gezogen. Es scheint bei diesen Klängen die Grenze zwischen irdischem und himmlischem zu verschwimmen. Mozart selbst war Freimaurer und ein Kind der Aufklärung, zugleich aber mit dem katholischen Ritus vertraut und von tiefer musikalischer Spiritualität geprägt. Seine Messe in C-Moll belegt dies eindrucksvoll. Obwohl er sie nie vollendete, hinterließ er uns mit diesem Sopransolo ein unsterbliches Stück Sakralmusik. Wir hören diese Passage nun in einer Aufnahme mit der Sopranistin Sabine de Villiers und dem Ensemble Pygmalion unter der Leitung von Raphaël Pichon. Ludwig van Beethoven nannte seine Missa Solemnis in D-Dur Opus 123 selbst sein größtes Werk. Er komponierte diese feierliche Messe 1819 bis 1823 zur Amtsanführung seines Freundes Erzherzog Rudolf als Erzbischof von Olmütz. Doch Beethoven wuchs über den Anlass hinaus. Die Messe geriet zu seinem persönlichen Glaubensbekenntnis. Auf das Titelblatt schrieb er die Widmung »Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen«. Er schrieb an Erzherzog Rudolf »Höheres gibt es nicht, als sich der Gottheit mehr als andere Menschen zu nähern und von hier aus die Strahlen der Gottheit unter die Menschen verbreiten.« Obwohl kein konventioneller Kirchgänger, war Beethoven zutiefst spirituell und wollte durch seine Kunst dem Göttlichen nahe kommen. Diesen hohen Anspruch spürt man in jeder Note der Missa Solemnis. In 5 monumentalen Sätzen entfaltet Beethoven ein weites Panorama sakraler Musik. Einerseits greift er auf den alten Kirchenstil zurück, mit schlichten modalen Melodien und kontrapunktischen Fugen à la Palestrina oder Bach. Andererseits durchbricht er die Tradition mit kühnen Harmonien, orchestraler Pracht und fast schon moderner Intensität. Umfang und musikalischer Anspruch dieser Messe sprengen das liturgische Maß. Kein Wunder, dass die Uraufführung 1824 im Konzertsaal stattfand. Seine Hauptabsicht beim Komponieren war es, religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen. Nachdem zu Beginn das Credo in machtvollem D-Dur und eindringlichen Chorrufen der unerschütterliche Glaubenswille verkündet wird, hält die Musik bei Et Incarnatus Est plötzlich inne. Beethoven halbiert das Tempo und es entsteht eine Atmosphäre ehrfürchtiger Stille. In gedämpftes Demol getaucht intonieren die Tenöre des Chors ganz leise Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Nur Bratschen und Celli begleiten sie dabei mit sanften, dunklen Klangfarben. Die Melodie steht in einem alten Kirchenton und wirkt so schlicht wie ein gregorianischer Choral. Nach den Tenören übernehmen die 4 Vokalsolisten den Faden und verweben ihn zu einem innigen Quartett, während hoch über dem Gesang eine Flöte schwebt. Beethoven scheint hier den Atem anzuhalten vor dem Mysterium der Inkarnation. Dramaturgisch ist diese Stelle die Ruhe vor dem Sturm. Gleich darauf führt Beethoven in das Kruzifixus, die Schilderung von Leiden und Kreuz. Und wenige Minuten später bricht im Et Resurrexit jubelnd die Osterfreude hervor. Gerade weil das Et Incarnatus Est so sanft gezeichnet wird, wirkt das triumphale Et Resurrexit in strahlendem D-Dur dann umso überwältigender. In diesen leisen Takten des Et Incarnatus Est erfüllt sich Beethovens Anliegen vielleicht am deutlichsten. Musik wird zum Gebet. Wir setzen nun direkt beim Et Incarnatus Est des Credo ein und lassen es bis kurz vor dem Einsatz Et Resurrexit erklingen. Es musizieren der Wiener Singverein und die Berliner Philharmoniker mit der Starbesetzung Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich und Walter Berry unter dem Dirigat von Herbert von Karajan. Franz Schubert, Wiener Komponist der Übergangszeit von Klassik zu Romantik, ist vor allem für seine Lieder und Sinfonien berühmt. Doch er schrieb auch 6 lateinische Messen. Seine letzte Messe Nummer 6 in Es-Dur entstand 1828, wenige Monate vor seinem frühen Tod. Es handelt sich um ein groß angelegtes Werk für Soli, Chor und Orchester, orientiert an klassischen Vorbildern, aber mit eigenen Wegen. Die Uraufführung fand 1829, ein Jahr nach Schuberts Tod, in Wien statt. Schubert persönlich war zeitgenössischen Berichten zufolge weder besonders fromm noch liturgisch engagiert. In seinen Messen nahm er sich gerne Freiheiten mit dem liturgischen Text. Er kürzte Abschnitte oder ließ sogar Zeilen weg. 1897 untersagte die Kirche deshalb die liturgische Aufführung seiner Messen. Sein Glaube war wohl eher still und verinnerlicht, nicht so überschwänglich wie bei einem Bruckner oder Haydn. Umso spannender ist es, wie Schubert das Et Incarnatus Est vertont. Im Credo seiner Messe in Es-Dur entfaltet Schubert große Spannungsbögen. Interessanterweise beginnt das Credo ganz leise, mit einem einzelnen Paukenschlag und einem choralen Einsatz des Chors a cappella. Nach und nach steigert Schubert Dynamik und Dramatik. Doch an der Schwelle zu Et Incarnatus Est zieht er plötzlich alle Kräfte zurück. Eines von Schuberts schönsten Themen erklingt, eine lyrische Melodie in den Solostimmen. 2 Tenöre und 1 Sopran vereinigen sich zu einem innigen Terzett, begleitet vom gedämpften Orchester. Daran schließt sich das Kruzifixus des Chors an. Schubert wiederholt diesen Abschnitt, sodass das Resurrexit erst nach einem 2. Kruzifixus einsetzt. Gerade diese ungewöhnliche Wiederholung sorgte für Kritik, denn nach einem Kruzifixus hat das Resurrexit zu folgen, so meinen Musikkritiker. Wir hören nun diesen Höhepunkt aus Schuberts Messe in Es-Dur in einer Aufnahme mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Kammerchor Stuttgart. Es singen Christoph Brigadien, Peter Grönlund und Martina Borst unter dem Dirigat von Frieda Bernius.
Thank you.
Anton Bruckner, großer österreichischer Sinfoniker und Organist, war zutiefst gläubig. Sein Schüler Franz Schaik nannte ihn einen unvergleichlichen Gläubigen. Bruckner lebte und atmete Kirchenmusik. Als ehemaliger Sängerknabe in St. Florian und späterer Stiftsorganist verehrte er die alte Vokalkunst. Palestrina war sein Vorbild und sein Glaube durchdrang jede Note. Er betete unablässig, führte Tagebuch über seine täglichen Gebete und fiel sogar mitten im Unterricht auf die Knie, wenn die Angelusglocke läutete. Einmal gestand er: Ich muss einst vor Gott Rechenschaft ablegen, wie ich mein Talent nutzte. Die Missa Solemnis in Bemoll, 1854 komponiert, war eines von Bruckners ersten großen Kirchenwerken. Er schrieb sie zur feierlichen Amtseinführung von Abt Friedrich Meyer im Stift St. Florian. Stilistisch trägt die Messe noch klassische Züge, doch Bruckners Handschrift, eine Mischung aus strenger Polyphonie, romantischer Harmonik und tiefer Empfindung, blitzt bereits auf. Nach dieser Messe studierte Bruckner mehrere Jahre Kontrapunkt bei Simon Sechter. Erst 1846 folgte mit der Messe in F-Moll das nächste große Werk. Im Credo hebt Bruckner das Et incarnatus est, et homo factus est als eigenen Adagio-Abschnitt hervor. Anders als viele vor ihm wählt er dafür F-Dur. Erwartet hätte man vielleicht Moll für die demütige Fleischwerdung, doch Bruckner, ein Meister des leuchtenden Klangs, deutet die Inkarnation als liebliche, tröstliche Begebenheit. F-Dur, eine für ihre Wärme bekannte Tonart, lässt diesen Moment ruhig erstrahlen. Dazu verwendet Bruckner modale Wendungen, was dem Ganzen einen archaisch-sakralen Klang verleiht. Für ihn als schlichten Katholiken vom Lande bedeutete Gottes Menschwerdung kein schmerzvolles Herablassen, sondern ein Grund größter Hoffnung. Wir hören dies nun in einer Aufnahme mit der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Rias Kammerchor und den Solisten Johanna Winkel, Sophie Harmsen, Sebastian Kohlhepp und Ludwig Mittelhammer unter dem Dirigat von Vukas Borovic. Bevor wir nun zum Abschluss kommen, kehren wir noch einmal zu Joseph Haydn zurück. Ein weiteres eindrucksvolles Et incarnatus est findet sich in seiner Missa in Angustis, der sogenannten Nelson-Messe von 1798. In Augustis bedeutet in Bedrängnis. Tatsächlich stand Haydn bei der Komposition dieser Messe unter Druck. Europa war von Napoleons Kriegszügen erschüttert, Österreich politisch und militärisch verunsichert und Haydn hatte nur ein stark verkleinertes Orchester zur Verfügung. Diese reduzierte Besetzung beschränkte sich auf Trompeten, Pauken, Orgel und Streicher. Im Credo schlägt Haydn beim Et Incarnatus Est einen schlichten, ernsten Ton an. Während der Beginn des Credo noch hell und festlich ist, senkt sich bei diesen Worten die Stimmung. Die Harmonik wird dunkler, die Besetzung durchsichtiger, die Solostimmen treten behutsam hervor. Alles wirkt konzentrierter und zurückhaltender als in der Paukenmesse. Ein Moment stiller Andacht. In der folgenden Aufnahme sind Barbara Hendricks, Mariana Lipovšek, Francisco Araiza und Peter Meven als Solisten zu hören. Es begleiten Chor- und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter dem Dirigat von Sir Colin Davis. Damit sind wir am Ende unserer Weihnachtsmusikstunde angelangt. In der Menschwerdung Christi sahen die gehörten Komponisten keinen abstrakten Dogmensatz, sondern ein wundervolles Ereignis, das sie mit Tönen ausdeuten wollten. Mal zart flüsternd, mal jubelnd strahlend. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.